So, einen schönen Jahresabschluss euch allen. Wir melden uns ein voraussichtlich letztes Mal in diesem Jahr zu einem kleinen Jahresrückblick. Dieses Jahr wollen wir uns nicht mit Awards oder unseren Lieblingsspielen oder sonstigem großartig aufhalten, sondern würden nochmal gerne die ganzen Sachen durchgehen, die Bewegungen oder ja Normen, kann man bei manchen Sachen fast schon sagen, die sich 2015 so durchgesetzt haben, von denen wir übersättigt sind, die wir vielleicht gut finden, was ganz schrecklich war und was wir ganz toll fanden. Überraschungen sowie auch böse Überraschungen stehen heute an der Tagesordnung. Und bei mir ist dafür, wie immer, euer Johannes. Hallo Johannes.
Hallo Welt. Hallo Max. Ich hoffe, ich bin in erster Linie dein Johannes.
Naja, wir sind nur für die Hörer da. Wir heißen sowieso. Wir heißen eigentlich ganz anders. Wir heißen Hans Gruber und mir fällt gerade kein anderer deutsch benannter Bösewicht aus Filmen ein.
Ich dachte, wir sind Nolan North und Troy Baker.
Ich dachte, bevor wir den Witz zu oft machen und verklagt werden, lassen wir uns was Neues einfallen, weil wen kümmert schon ein 90er-Jahre-Actionfilm mit Bruce Willis? Wenn wir auf unser Lieblingsthema und unser größtes Thema dieses Jahr kommen, gleich am Anfang, würde ich mal sagen. Und groß passt dazu ja auch super gut, als kleiner Segways. Open World, beziehungsweise auch die Größe von Videospielen. Wir haben es schon 3-4 Mal durchgekaut, kann man jetzt fast schon sagen, weil es wirklich ein Thema ist, das immer wieder kommt, weil gefühlt halt wirklich jeder große Release irgendwie ein Open-World-Spiel ist. Mhm. Und Johannes, willst du da nochmal zusammenfassend für dich sagen, wie du das dieses Jahr beobachtet hast oder wie da dein Eindruck ist?
Ja, also mein Eindruck ist ganz klar, dass Open World momentan so ein bisschen das beherrschende Genre ist. Das kann man sehen daran, dass es sehr viele erfolgreiche Marken gibt, die sich eben an Open World orientieren. Das sind eben nicht nur die Ubisoft-Spiele. Das ist auch ein Titel wie Mad Max gewesen beispielsweise. Das sind kommende Survival-Spiele beispielsweise wie dieses eine Spiel, was Sony vorgestellt hat, was einen neuen Titel hat mit Cyborg-Dinos.
Du meinst Horizon Zero Dawn.
Richtig, genau. Wo es ja darum geht, dass man als quasi urzeitliche Jägerin Cyborg-Dinos abschießt. Was ja auch ein Open-World-Spiel sein soll. Aber auch sowas wie Witcher 3 beispielsweise, das ja mit Open-World-Elementen flirtet sozusagen. Aber man konnte auch gleichzeitig in diesem Jahr sehen, dass Open World sehr viel an Zugkraft auch verliert, weil besagtes Mad Max beispielsweise nicht wirklich gut abgeschnitten hat. Also es gab gemischte Reviews und die meisten sagten, also es gab einige, die sagten, hey, ich finde es gut. Die anderen sagten, die meisten etwas kritischeren sagten, ja, es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist auch kein unheimlich gutes Spiel und irgendwie habe ich auch keinen Bock mehr auf Open World, weil es eben immer dieselbe Scheiße ist. Und das sieht man ja auch an der Kritik an Assassin's Creed Syndicate, wo eigentlich alle gesagt haben, das ist wahrscheinlich das beste Assassin's Creed seit langem, aber es ist eigentlich auch kein tolles Assassin's Creed mehr.
Sehr interessant ist auch, dass derzeit wieder, man merkt diese Übersättigung, also ich bemerke sie auch darin, wenn ich mir diverse Stimmen, seines professioneller, aber halt auch einfach ganz normale Kommentatoren in Foren und dergleichen angucke, dass immer öfter auch eben diese Einstellung kommt. Manchmal ist es schön, ein Spiel einlegen zu können, das einfach nur um die 10 Stunden lang ist und danach bist du auch fertig. Wie ein Film oder eine Serie oder sowas, wo man einfach weiß, okay, ich weiß, da ist irgendwie ein Ende und nicht, eigentlich bin ich gerade mitten in der Hauptstory und würde weitermachen, aber es ist viel sinnvoller, wenn ich jetzt Flaschen sammeln gehe in London, um mal beim Beispiel Assassin's Creed zu bleiben. Assassin's Creed hat das ja genau wie mit Far Cry, das sind so Spiele, die das ja perfektioniert haben, dich möglichst gut davon abzuhalten, tatsächlich weiter zu spielen, sondern immer Sidesteps zu machen.
Ja, das ist ist quasi eine Minigame Tretmühle sozusagen. Wenn das Minigame nur darin besteht, irgendetwas zu suchen und zu finden, was dir ja auch noch auf der Karte angezeigt wird, so ist es nicht, ne? Also du kannst ja Karten kaufen, jetzt beispielsweise in Far Cry, und da wird dir dann angezeigt, wo sich die Flaschen befinden, oder bei Far Cry dann irgendwelche Masken oder Poster oder sonst irgendwas.
Ist ja das, also es ist ja nicht mal so, dass du erkundest oder groß was herausfindest, denn es wird dir ja gezeigt. Es ist eigentlich eine, du wirst bei der Hand genommen, und dir wird so gesagt, hier ist eine Tour, die du machen kannst, aber nicht musst. Aber nur dass du es weißt, du bekommst, weil in jedem Spiel ja Rollenspielelemente drin sind, du bekommst Erfahrungspunkte, wenn du sammelst und dann hast du ganz tolle Waffen und ganz tolle Fähigkeiten, bis zur Mitte des Spiels schon sowas von overpowered in den meisten Fällen oder bist total underpowered und kommst in den richtigen Missionen nicht weiter, wenn du die ganzen Sidequests nicht gemacht hast. Und da zeigt sich einfach, dass in meiner Sicht viele Open-World-Spiele dieses System noch nicht hundertprozentig für sich raus haben. Und da sind eben für mich von außen, von den Eindrücken, die ich bekommen habe, sind die positiv Beispiele dieses Jahres, die auch allesamt richtig gut weggekommen sind, was so die breite Bewertung anging, Spiele, die sich darauf konzentriert haben, einzelne Abschnitte zu bieten, in denen es dann auch jeweils klar gestrickte Ziele gab. Das waren zum einen Witcher 3, das, wie du gesagt hast, mit Open World flirtet, aber nicht Bethesda-like eine riesige Karte hat. Das war Bloodborne, das auch wieder mit Hubs arbeitet. Auch wenn bei Bloodborne, das darf man nicht vergessen, da am Anfang dieser kleine, naja, also es gibt eine neue Konsole, alle freuen sich, yeah, mehr Power. Ich erinnere mich an ein sehr schönes Video von Adam Sessler, als er noch bei Rev3 Games war, der gesagt hat, meine große Hoffnung in die neue Konsolengeneration ist, tschüss Ladebalken. Und Bloodborne hatte irgendwie am Anfang 2- bis 5-minütige Ladebalken bis zu einem Update. Da wurde es dann wohl besser. Also es gibt immer noch recht lange Ladebalken in dem Spiel, aber wohl um einiges erträglicher. Und ja, das dritte Spiel wäre Metal Gear Solid, auch wenn das vielen durch seine vermeintliche Unfertigkeit in der zweiten Hälfte des Spiels dann doch noch sauer aufgestoßen ist, war es auch da so, dass das Spiel dir Bereiche gegeben hat, die es dann in dem Fall weniger erkunden, sondern wo du dann deine Stealth-Mission ausgeführt hast. Und das finde ich sehr interessant, dass die Open-World-Spiele, die richtig gut abgeschnitten haben, die sind, die dich regelmäßig von sich selbst aus, aber auch in einem nachvollziehbaren Maße eingeschränkt haben, ja, ihre Ziele klarer gesetzt haben. Und genau das ist mein Problem, das ich sehe, wenn ich ein Far Cry 4 oder ein Assassin's Creed, sei es jetzt Unity, Syndicate oder ein anderer beliebiger Teil eigentlich der letzten 3 Jahre, sei, also was war das da noch, Black Flag, dass diese Spiele dir gar nicht mehr das Gefühl davon vermitteln können, dass du etwas erreichst. Und ich meine, mir geht es zumindest so, dass ich in einem Videospiel das Gefühl haben will, dass ich weiterkomme in einer gewissen Weise. Das muss nicht die Hauptstory sein, aber ich will das Gefühl haben, dass es irgendwas bringt.
Definitiv. Also wenn ich da an meine Erlebnisse mit Assassin's Creed Black Flag oder Far Cry 4 denke, fehlte mir da auch definitiv dieses Engagement, sag ich mal, irgendwas Sinnvolles zu tun. Und das heißt eben beispielsweise auch die Story zu spielen, die bei Black Flag so gut wie gar nicht vorhanden ist oder zumindest verdammt wirr erzählt ist. Also ich saß da teilweise in den Zwischensequenzen und dachte mir, okay, bin ich jetzt eigentlich ein Templer oder kämpfe ich jetzt für die Piraten oder, ach nee, doch für die Eingeborenen oder was mache ich hier überhaupt?
Ein tolles Beispiel dafür ist für mich die inzwischen immer weitergehenden auch Eindrücke von Fallout 4, die man so mitbekommt.
Ja, ich meine, Fallout 4 ist nochmal so ein Punkt, ja.
Desto weiter die Leute das Spiel gespielt haben, desto unwichtiger wird es, wie groß es ist. Sondern es kommt eher immer darauf hinaus, dass also A, nur sehr wenige Spieler überhaupt diese Spielegröße ausnutzen und
ja, ausnutzen können.
Also das kommt noch dazu.
Ja.
Das wäre der nächste Punkt, das ist auch ein bisschen, was ich vorhin gesagt habe, mit diesem, manchmal ist es schön, wenn du einfach nur ein 12-Stunden-Spiel hast, weil du kannst einfach nicht so viel machen. Und irgendwann bringt es dir, wie sage ich mal, jetzt auch nicht mehr so viel Freude, einfach nur von A nach B zu laufen, weil diese Welten, wenn sie so groß sind, muss da eben auch, wenn sie realistisch sein sollen, muss da auch ziemlich viel Einöde und nicht sein. Und ganz ehrlich, da denke ich an einen Satz, den ich ganz interessant finde, den hier der gute Yazzi immer ein bisschen sehr ausreizt, besonders was Storys schreiben angeht, wo er sagt, ja, einer seiner, als er meinem Kurs ist das falsche Wort, ist ein bisschen zu niedrig, aber so ein Lehrer gesagt hat, wenn du mir eine Geschichte schreibst, dann musst du dich immer fragen, was du jetzt gerade deinen Lesern erzählst, warum erzählst du es ihnen? Warum sollte es mich interessieren?
Warum ist das die interessanteste Zeit im Leben deiner Charaktere?
Genau, und das sollte in Videospielen in meinen Augen auch für eine Welt zählen. Und wieder ein sehr gutes Beispiel dafür sind Spiele wie die Souls-Reihe und auch Bloodborne. Also Dark Souls kannst du keine 20 Schritte gehen, ohne dass du diesen Effekt hast und dich fragst, wo du gerade bist, was hier los ist. Du machst dir stets Gedanken um die Welt, weil sie eine verdammt gute Atmosphäre hat und verdammt gut gestrickt ist im Kontext dazu, was das Spiel auch vermitteln will. Mit dieser Hoffnungslosigkeit, mit diesem eigentlich schon übermächtig schweren Kampf, den es zu bestreiten gibt.
Ich glaube auch, dass die Souls-Reihe, und da kann man Bloodborne ja dazu zählen, da einen schönen Gegenpol bietet zu den derzeitigen Trends zur Größe. Also Dark Souls 1 war ja etwas kleiner als Dark Souls 2, aber gerade diese, glaube ich zumindest, ich bin mir nicht ganz sicher, aber gerade eben diese Kompaktheit hat das Interessante ausgemacht, dass man wirklich kaum einen Schritt tun konnte, ohne nicht entweder von Gegnern belagert zu werden oder irgendwelche Gegenstände zu finden oder auf kleine Storyfetzen zu treffen. Also das war schon...
Ich finde das sehr spannend auch, wenn ich mal daran denke, wie Videospiele früher funktioniert haben. Weil... Wenn ich zum Beispiel, also das war ja mal, wenn du in Skyrim rein bist, sozusagen Level 1 ist mehr oder minder das komplette Spiel. Während ein Spiel, das zum Beispiel wieder in Hubs arbeitet, also die Illusion von Open World gibt, mit diesen Bereichen, aber immer noch ziemlich klar funktioniert mit Level 1, Level 2, Level 3 oder Level 1-1, Level 1-2, also wenn man an die alten Mario-Spiele denkt, du hast klar strukturierte Abschnitte, die, und es ist einfach an Spielen wie Bloodborne zu sehen, die dann auch ganz genau wissen und viel klarer vermitteln, dem Spieler vermitteln können, was sie gerade wollen und was der Zweck von ihnen ist, anstatt dass man einfach nur durch die Gegend fährt. Und auch super gutes Beispiel, GTA 5. Viele werden Großteile von Los Santos nie sehen, weil es keinen Grund gibt, dorthin zu gehen. Das finden einige natürlich super stark, aber gleichzeitig muss man sich fragen, ist es euch das wert? Also ist das auch der Masse wert? Ja, also von mir, ich finde es auch gut, wenn es hier und da das ein oder andere Spiel dergleichen gibt, aber ich hatte nie das Gefühl, dass zum Beispiel die Karte in einem Grand Theft Auto Vice City zu klein war. Da kannte ich die ganze Karte. Da war es, wenn es eine Autoverfolgungsjagd gab oder ich versucht habe, vor der Polizei abzuhauen, wusste ich genau, wo welche Straße ist. Ich kannte die Stadt wie meine Westentasche. Bei GTA 4 könnte ich jetzt wahrscheinlich den vierten Spieldurchgang anfangen und würde immer noch Straßen und Orte finden, die ich nie gesehen habe, weil sie nie aktiv ins Spiel eingebunden worden sind, nicht mal in der Nähe von ihnen irgendwann eine Mission war. Sprich, da stoße ich wirklich nur drauf, wenn ich versuche, alle 200 Tauben zu erschießen oder dergleichen Sachen zu machen. Und das ist für mich verschenktes Potenzial.
Das ist definitiv schade. Und deswegen merken wir ja gerade diese Ermüdung im Open-World-Bereich. Das sagten ja auch die Kritiken beispielsweise zu Fallout 4, die gesagt haben, es ist ja schon ist absolut ein gutes Spiel, aber es ist kein gutes Fallout-Spiel. Und ich glaube, das merkt man auch an den Spielen selbst. Die für die Industrie sind Open-World-Spiele quasi ein Goldesel, weil man alle Elemente reinpacken kann, die viele, viele Käuferschichten ansprechen. Mhm. Die Entdecker, die Action-Freunde, die Story-Freunde und so weiter und so fort. Nur eben diese Catch-All-Spiele hinterlassen halt immer einen schalen Beigeschmack, weil sie immer Kompromisse treffen müssen, was den Gehalt eben dieser einzelnen Elemente angeht. Das heißt, sie werden ein bisschen von allem liefern, aber nie genug, um wirklich zufriedenzustellen. Und das merkt man momentan einfach gerade. Das merkt man. Und deswegen würde ich sagen, 2016 wird das letzte Jahr der Open-World-Spiele sein. Und dann muss ich Ubisoft was ausdenken. Also nicht nur Ubisoft,
also alle großen, große, es ist ja zurzeit
Publisher.
Ja. Genau, also es gibt, wie gesagt, ich habe ja auch in einem vorigen Podcast, wurde irgendwann ein Interview, ich glaube von Edge, mit dem jetzigen Director von Final Fantasy 15 geführt, Hajime Tabata, der auch gesagt hat, weil es jetzt technisch für die meisten auch zugänglich ist, wollen sie es machen, genau aus den Gründen, die du auch genannt hast.
Ja, also was ich total interessant fand, ist die Auswahl an Spielen, die Jim Sterling beispielsweise seinen Game of the Year Awards verpasst hat. Das waren bis auf ein, zwei Ausnahmen, und da könnte man drüber reden, ob das Indie-Spiele sind. Ja, alles keine AAA-Spiele. Noch nicht mal
Until Dawn.
Ja, Until Dawn, wie gesagt, wäre so eins, wo ich sage, ist es vielleicht, es ist nicht AAA, aber es ist halt auch nicht das typische Indie-Spiel. Aber er hat noch nicht mal beispielsweise Metal Gear Solid 5 erwähnt. Also erwähnt schon, aber bekommt halt nicht
Jim Award.
Herausragendes. Keinen Jim Award. Und ich meine, das ist natürlich nur ein Typ, ja, aber ich meine, Zuhörerinnen und Zuhörer wissen natürlich, dass wir beide ihn gut finden und
er ist halt auch immer
konsumieren.
Aber das sieht man auch an den, also bevor wir uns zu sehr, wir verlinken das Video, er hat halt auch eine andere Perspektive. Und seine Perspektive ist, wenn du dich schon so lange, und das verstehe ich auch, wenn du dich so lange mit Videospielen auseinandersetzt, dann erwähnst du nun mal auch die Videospiele, die tatsächlich mal was anders machen. Also Sachen wie Going Down heißt es, glaube ich.
Downwell.
Wie Undertale, wie New Beginner's Guide. Das sind einfach so Spiele, die mal was völlig anderes probieren. Und das finde ich auch absolut legitim zu sagen, dass das die Spiele sind, die einen am meisten bewegt haben. Weil wie wir es ja gerade lang und breit durchgekaut haben, Open World hat sich selbst so durchgenudelt, dass es kaum noch möglich ist, vernünftig darauf aufzubauen und dass nur wenige Spiele geschafft haben, das aber immer noch nicht automatisch zu was Besonderem macht, sondern sozusagen nur zu der, in Anführungszeichen, sie haben die Disziplin tatsächlich auch gemeistert. Sie haben nicht wie Mad Max und teilweise auch das neue Just Cause, haben einfach gesagt, hier ist eine große Map und jetzt macht einfach mal, was auch wunderbar funktioniert für Leute, die einfach mal machen wollen. Aber die großen Erlebnisse, das hat man damals schon mit Fallout 3 gesehen, waren die Momente, wo der Spieler auch ein bisschen zu etwas gezwungen wurde. Aber die meisten Spiele können halt wirklich, egal wie gut sie an und für sich sind, nicht diese Größe ausfüllen, die ihnen aufgebürdet wird. Also ich behaupte jetzt auch einfach mal ganz stark, dass ein Assassin's Creed Syndicate davon profitiert hätte, wenn man tatsächlich diese alte merkwürdige, also entweder London kleiner gemacht hätte, nur einen Teil von London genommen hätte, oder es tatsächlich ganz klassisch wie früher die GTA-Spiele gemacht hätte, dass aus irgendwelchen Gründen einige Stadtbereiche am Anfang des Spiels noch nicht erkundbar sind.
Ich unterbreche dich jetzt mal ganz kurz und merke an, dass wir jetzt schon fast eine halbe Stunde über Open-World-Spiele reden. Schon wieder.
Es ist halt das Thema.
Es ist das Thema letztes Jahr oder dieses Jahr gewesen. Deswegen würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr beim ersten Teil unseres Mehrspieler-Jahresrückblicks zugehört habt. Den zweiten Teil gibt es dann demnächst zu gewohnter Zeit an gewohnten Ort. Dann reden wir über andere Themen, die uns 2015 bewegt haben, wie Grafik-Downgrades, Mikrotransaktionen in Vollpreisspielen oder auch den derzeitigen Stand von Kickstarter bzw. Crowdfunding im Videospielebereich und vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit der AAA-Spieleindustrie.
Auch von mir vielen Dank für ein Jahr, wo uns auch wieder ein paar Leute zumindest zugehört haben, die es auch ganz interessant fanden. Das freut uns. Nächstes Jahr werden wir natürlich noch viel größer, noch viel besser. Wir sind schon sehr stolz mit diesem Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Dass wir das dieses Jahr wirklich großteils durchziehen konnten, nahezu wöchentlich euch einen Podcast zu bringen. Und wer weiß, ich bin ja dann auch demnächst fertig mit meinem Studium und vielleicht werden Johannes und ich dann plötzlich super professionell und streamlinen das Ganze noch mehr für euch, dass ihr...
Du meinst noch professioneller als ohnehin
schon. Noch professioneller als ohnehin schon und hoffen, dass das gleichzeitig aber auch noch mehr Spaß bringt. Das war's von Mehrspieler erstmal.
Für das Jahr 2015.
Für das Jahr 2015. Also das wäre schon eine große Überraschung, wenn wir den zweiten Teil noch in diesem Jahr schaffen. Aber das kommt alles in Bälde. Das kommt dann mit dem neuen Jahr und wir werden uns beeilen. Und es wird auf jeden Fall wieder gut, weil die Themen auch noch spannend sind und man sich das ruhig nochmal so in den Kopf bringen kann. Und ja, wir hören uns nächstes Jahr, bevor wir uns jetzt noch dreimal im Kreis drehen mit dem Gelaber. Und ja, freuen uns auf 2016, auf das letzte Jahr der Open-World-Spiele. unsere gewagte Prognose für 2016, 2017. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.